Das letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von
Das Futterhaus.
Die mit dem gelben Hund.
Das letzte Kind hat Fell. Der Podcast für alle, die sagen, unser Haustier ist ein Familienmitglied.
Mit Ina Tenz, die ein unzertrennliches Team mit ihrem Briar Skudde bildet. Und mit Marcel Becker, der als Angestellter für seine Maine Coon Katze Francis rund um die Uhr im Einsatz ist.
Das Hamburger Abendblatt wünscht viel Spaß.
Hallo Marcel, ich habe dir eine heiße Schokolade mitgebracht.
Ja, das ist ja ein bisschen... Wahrscheinlich denken die Menschen jetzt, unsere Hörer gleich,
mehr ich bin völlig, an Kaffee.
Und ich bin völlig undankbar, wenn ich sage, das ist ja ein vergiftetes Geschenk, weil du kriegst ja hier nie Kaffee. Ich bin ja so ein Anti-Kaffee-Trinker, ich trinke überhaupt gar keinen Kaffee und koche auch nie Kaffee. Mehr ist ja nicht. Kann wahrscheinlich auch gar nicht
ist Kaffee
kochen.
Ist auch besser dann so. Oder?
Ja, und deswegen irgendwie gibt es immer eine Spitze von dir, wenn du mir zu mir nach Hause kommst, lobst du meine Frau überschwänglich für den Kaffee, den sie für dich
Der
kocht.
Der ist auch hervorragend, ja. Als ich bei euch war und ich sag mal, es gab Highlights und es gab ein Lowlight, ja. Aber das Highlight war definitiv euer Kaffee und auch das leckere Frühstück.
Hm. Ja, und wenn du hier zu uns in die Redaktion zur Aufnahme kommst, ins Podcaststudio beim Hamburger Abendblatt, um die Uhrzeit, wenn wir beide aufnehmen, hat scheinbar auch noch nie jemand Kaffee gekocht. Nee,
ihr habt auch keinen Hafer. Ich liebe Hafermilch. Und insofern, komm, ich bringe dir eine heiße Schokolade mit richtiger Milch.
Ja,
und
das,
mir
ist auch,
ein
das ist auch.
Latte Macchiato.
Unterm Strich ist natürlich sehr nett. Und was du gerade angesprochen hast, bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, was wir heute am Wickel haben, das Highlight: Frühstück, okay, wir verbringen ja auch tatsächlich gern Zeit miteinander. Wir kommen ja gut miteinander klar. Die einen werden darüber staunen, die anderen vielleicht nicht. Und dann haben wir aber etwas versucht.
Genau. Und der große Masterplan, die Zusammenführung.
Ja, aber ich glaube, da war gar kein Masterplan dahinter, so wie das geendet hat. Wir wollten deinen Hund,
es war deine
Skudde.
Schuld.
Natürlich, ja. Sagt meine Frau übrigens auch. Ja. Sandra hat auch
hat
gesagt, das hast du verbockt.
Ist so.
Wir wollten deinen Hund Skudde mit meiner Katze Francis zusammenfügen, beziehungsweise mit unserer Katze, entschuldige. Sandra, es ist unsere Katze. Und das lag natürlich auch ein bisschen daran, weil Francis hat eine Hundefreundin.
Kannst du nochmal flüstern?
Und mit der kommt sie ziemlich gut klar. Das ist immer ganz wunderbar und entspannt, wenn die beiden zusammen sind. Deswegen dachten wir natürlich, Skoda hat ja auch eine Historie mit Maine Coon Katzen. Hast du
das richtig, der ist mit zwei Maine Coon Katzen aufgewachsen. Das Thema vertiefen wir gleich auch noch.
Ja, da hätten wir natürlich gedacht, da könnte was gehen. Aber es ist komplett schief gegangen.
Absolut.
Darüber reden wir später nochmal und ich lasse mich dann gerne von dir ans Kreuz nageln.
Komplett in die Büchs ist es gegangen.
Ja.
Unnötigerweise, sage ich an dieser Stelle.
Und ein Thema, was wir heute auf jeden Fall ausführlich besprechen wollen und das hat auch einen sehr traurigen aktuellen Aufhänger, ist:
Woher holt ihr euer Tier? Aus dem Tierheim oder vom Züchter?
Weil die Tierheime explodieren. Eigentlich müsste man sagen, es gibt nur die Alternative. Tierheim, du musst einfach heutzutage was Gutes tun. Und die Gründe dafür, das werden wir gleich nochmal erörtern. Und auch die Frage tatsächlich unterm Strich, dass du überhaupt beurteilen kannst, was ist für dich persönlich das Beste? Das
also, ich bin ja eindeutig.
Das ist ja nicht nur eine moralische Frage, oder?
Nee, es geht auch nicht entweder oder, finde ich. Es geht darum, für wen passt was am besten, bin ich der Meinung. Also, ich bin eindeutig Teamzüchter. Hm. Und das kann ich auch begründen, aber ich würde niemanden verurteilen, der sagt, ich hole mein Tier aus dem Tierheim. Ganz im Gegenteil.
Das wäre ja noch doller.
Ja. Weil du eben so das so konfrontativ so formuliert hast.
Ich habe ja nur so eine moralische Überhöhung
wie
mit
immer.
Ins Spiel gebracht.
Okay.
Ja,
na gut.
Ja, das ist ja im Moment auch in einer politischen Diskussion, alles ist ja nur noch Haltung. Aber davon mal ganz abgesehen, bevor wir dieses Thema vertiefen, würde ich dir gern etwas in Anführungszeichen und auch unseren Hörern vortragen, was ich Spannendes entdeckt habe in der Wochenausgabe einer englischen Tageszeitung vom Guardian. Das war eine große Sonderausgabe über das Thema Hunde und der beste Freund des Menschen. Und dann gab es so eine kleine Kolumne, die fand ich sehr spannend. Da ging es um 5 Dinge, die wir Menschen von Hunden lernen sollten.
Mhm.
Und diese 5 Punkte würde ich gerne mal vortragen, weil das hat mich schon irgendwie fasziniert und zum Nachdenken
angeregt. Ich bin fasziniert, dass du den Guardian liest, aber ich freue mich auf die 5 Punkte. Ich bin sehr gespannt.
Ja, und da kannst du mal sehen, dass so ein durchschnittsbegabter Mensch tatsächlich sich mit sowas auseinandersetzt. Pass auf, Punkt 1. Die Dinge, die dir selbst in den Kopf kommen, sind die wichtigsten. Niemand schreibt dir vor, was Spaß macht. Du weißt es selbst am besten. Eine Lehre daraus, wie Hunde sich verhalten, weil die kannst du ja nicht manipulieren in dem Sinne. Entweder der hat Spaß oder nicht.
Absolut.
Und auf den Menschen übertragen heißt das, Lass dir nicht vorschreiben, was dir Spaß macht. Du weißt es selbst am besten. Ist da was dran oder nicht?
Hundertprozentig ja. Und vor allen Dingen hier und jetzt und sofort. Also Hunde planen ja nicht dann und dann habe ich Spaß, sondern sie haben es in dem Moment manchmal auch in unpassenden, ne, Skudde? Leider, wenn er dann irgendwie sich schüttelt und oh, ich habe ein dramatisches Erlebnis. Ich war mit ihm am See und er ist ein bisschen zögerlich noch, was Schwimmen angeht. Aber er hat diesen ganzen...
Du hast mir doch mal ein Video geschickt aus dem Urlaub, wo er da irgendwie im See rumgetobt hat. Ich dachte, der schwimmt wie ein Fisch.
Naja, er tobt im See, aber sobald er den Boden unter den Füßen verliert, kriegt er ein bisschen Angst.
Kann ich nachvollziehen.
Aber um das zu kaschieren, weil ich glaube, ein bisschen peinlich ist es ihm schon, macht er wirklich die wilde Wutz dann die restliche Zeit. Also er sucht sich alles Mögliche, schüttelt es quer, wild durch die Gegend, rennt über Decken. Es gibt einfach viele peinliche Momente. Und
aber nicht für ihn.
Nee, er hat Spaß. In der Sekunde hat er einen Heidenspaß. Und ich denke mir immer noch, oh nein.
Ja, aber da können wir einen Haken dran machen.
Check.
Das könnte auch für Menschen wichtig sein.
Können wir lernen.
Okay, Punkt 2. Wenn du etwas machst, dann mit totaler Hingabe. Wenn ein Hund ein Eichhörnchen jagt, macht er das nicht halbherzig. Also wenn wir etwas anpacken, dann mit 100%.
Ja, d'accord. Kann man lernen. Also auch in der Sekunde, in der man etwas tut, gib alles. Finde ich gut. Ja, ist auch so.
Okay, Punkt 3. Das Leben kann grausam sein, anstrengend, extrem fordernd. Deshalb sollten wir uns auch an den kleinen Dingen erfreuen. Eine Freude ist eine Freude, egal wie groß sie ist.
Das ist sehr abstrakt, finde ich, in Bezug auf Hunde. Weil
ja, aber ob ich ihm das kleinste Leckerli der Welt zuschmeiße oder aber den riesen Holzstock im Wald, er freut sich ja gleich.
Ja, ich würde sagen, das geht mit unter Punkt 1, weil Hunde reflektieren ja nicht drüber, dass sie sagen, ah ja, gestern war ich schlecht drauf, aber heute freue ich mich an dem Leckerli. Also das finde ich ein bisschen weit hergeholt.
Okay.
Aber, ja.
Hunde sind Teil einer Gruppe, ihre Herde ist ihnen wichtig. Sie wissen, ob du als Besitzer glücklich oder traurig bist. Sie spüren das und sind selbst entsprechend drauf, weil du bist ihnen wichtig. Deshalb die Lehre, kümmere dich um deine Liebsten.
Absolut ja. Absolut ja. Ich muss sagen, Skudde und ich, unser Biorhythmus ist miteinander abgestimmt. Also ich möchte jetzt nicht unangenehm werden an dieser Stelle.
Bitte nicht.
Aber manchmal hat man ja das Falsche gegessen oder wie auch immer. Aber tatsächlich sind wir beide da immer synchron. Also wenn es so ein bisschen Magenprobleme gibt, dann haben wir das immer gemeinsam.
Ja, das Lustige ist bei unserer Katze, und es wird wahrscheinlich anderen Haustierbesitzern ja auch ähnlich gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Schildkrötenbesitzer das bestätigt, aber wenn es uns schlecht geht, also wenn wir krank sind oder dergleichen und irgendwo auf der Couch oder im Bett vor uns hin vegetieren, dann legt sich Francis gerne dazu, manchmal auch auf den Bauch oder auf die Brust, je nachdem, wo die Problemzone ist. Das ist wirklich beeindruckend. Und ja, ist ja ein schönes Gefühl dann.
Die spüren das bestimmt. Und auch dieses Gefühl, dass sie sich dann kümmern und auch Stimmungen natürlich spüren und eben da sind, wo sie gebraucht werden. Das finde ich schon, also hundertprozentig dieser Punkt, ja.
Okay, und der letzte Punkt. Wenn du nach Hause kommst und dein Hund sich über deine Rückkehr freut, dann weißt du, die Welt da draußen bleibt auch draußen. An der Haustür signalisiert dir dein Hund, du bist zu Hause. Alles, was da draußen ist, ist in diesem Moment unwichtig. Hier mit ihm zu Hause bist du safe.
Kann ich abstrakt verstehen, aber die Situation bei uns ist sehr selten, weil Skudde eigentlich immer bei mir ist. Also ich komme selten in die Haustür. Ich lasse ihn halt einfach wenig allein zu Hause, ehrlich gesagt. Also ich nehme ihn immer mit, egal ob zur Arbeit. Danke, dass er hier sein darf. oder irgendwo in den Stall oder selbst wenn ich einkaufen fahre und es ist nicht zu heiß natürlich, dann liebt er es mitzukommen. Also er ist eigentlich immer dabei.
Also im übertragenen Sinn, du hast es ja selbst gesagt, aber dieses Gefühl, was dir ein Haustier vermittelt, wenn du nach Hause kommst, dass du mit ihm halt in einem bestimmten Schutzraum bist. Weil zu Hause, also in der Regel ist es doch so, unser Zuhause ist der wichtigste Ort und wir fühlen uns dort sicher.
Die Frage kannst du besser beantworten, weil tatsächlich ich dieses Gefühl nicht wirklich habe, einfach dadurch, dass Skudde immer bei mir ist und ich nicht dieses Gefühl habe,
da,
zu Hause
ist es... Da, wo du und Skudde bist, da ist zu Hause.
So, genau. So, aber wie ist denn bei dir? Ich meine, Francis lebt ja bei euch zu Hause.
Richtig.
Und daher kannst du das vielleicht besser beschreiben.
Der wichtigste Punkt, glaube ich, ist ja, dass das Zuhause, was wir uns alle aufgebaut haben, in der Regel der wichtigste Ort ist. Und da sollen und wollen wir uns sicher fühlen. So. Und von daher gehört das schon natürlich dazu, wenn ich nach Hause komme, ist mein erster Gedanke, ja, mein erster Gedanke ist natürlich meine Frau.
Du hast gerade noch die Kurve gekriegt.
Ja, aber es geht ihr ja genauso. Wenn wir zusammen nach Hause kommen, dann hört Francis, erkennt natürlich unsere Schritte. Also sie weiß, dass wir das sind, wenn wir die Treppe hochkommen. Wir wohnen ja im dritten Stock, sie hört also viele Schritte. Und manchmal sitzt sie dann auch hinter der Tür und kräht schon. Du hörst sie durch die Tür schreien, wirklich nach uns sozusagen. Und endlich kommt ihr und ich habe Sehnsucht. Oder wieso wart ihr so lange weg? Dann schließen wir die Tür auf und in 9 von 10 Fällen steht sie dann aber nicht hinter der Tür. Manchmal schießt sie dann nochmal in den Flur und guckt, ob da noch jemand ist und ist dann aber schnell wieder drin. Aber in 9 von 10 Fällen ist sie im Badezimmer und liegt dort schon auf dem Duschvorleger auf dem Rücken und möchte gebürstet werden.
Das hast du schon mal erzählt.
Das ist ihr Begrüßungsritual. So. Und das ist ganz wichtig. Und dann bist du auch sofort in dieser Stimmung. Ich bin zu Hause bei meinen Liebsten. Mir kann nichts passieren. Alles, was heute passiert ist, ist mir völlig egal. Mhm. Also ich gehöre zu den Menschen, die relativ gut abschalten können nach dem Job.
Ja, geht mir
also
auch
so. Ich gehe durch die Tür und dann werde ich mich nicht mehr den ganzen Abend ärgern. So, über das, was im Job passiert ist. Und ich finde, so ein Haustier hilft dir dabei, nochmal runterzufahren und zu sagen, was ist eigentlich wichtig.
Ja, das stimmt. Also ich kann es auch insofern teilen, weil wenn Scud und ich dann gemeinsam nach Hause kommen, nach einem langen, ereignisreichen Tag, dann ist es tatsächlich ein bisschen so dieses, so, ah, okay, und jetzt ist Entspannung angesagt. Mhm. Und das wird auch zelebriert. Also beginnt natürlich mit einem üppigen Abendessen, mit einem Ritual. Danach kriegt er immer noch einen Snack. Also zur Zahnpflege.
Selbstverständlich.
Und, ja, also das ist so ein Kautartikel, auf dem man dann rumkaut so ein bisschen. Und
bürstest du ihm die Zähne?
Nein, nein. Tatsächlich nicht, aber er kriegt bei mir einmal die Woche einen Apfel.
Das also, hilft.
Ja, er ist ja auch noch sehr jung und ich gucke natürlich, ob er Zahnstein bekommt oder ob da irgendwas sitzt. Aber er hat richtig schöne weiße Joghurtzähnchen. Ja.
Ja, Francis kriegt auch abends was gegen Zahnstein. Aber wir haben es mal versucht. Wir haben so eine Zahnbürste für sie bestellt. Ja, das hat noch nicht so funktioniert. Ich habe natürlich gedacht, das könnte klappen, weil sie es so gerne bürsten lässt, so richtig. Also sie fordert das ja auch ein. Gibt ja auch Momente, wo sie vor mir sitzt. Ich sitze vor dem Fernseher und dann sitzt sie vor mir und kräht und dann muss ich hier hinterherlaufen und dann will sie in dem Moment gebürstet werden.
Hast du das mal mit diesen Fingerzahnbürsten probiert?
Nee.
Es gibt so, wir können Ricarda Gürne vom Futterhaus vielleicht auch mal danach fragen, das sind so kleine, ja wie so Überstülpis über die Finger und da sind so kleine Bürsten dran und dann kannst du eben, lach nicht, also kannst du mit deinem Finger
sag
dann
mal
so ein bisschen,
Überstülpis.
Ja, so Teile
schon
halt.
Verstehe, ja.
Dann kannst du damit so ein bisschen vorsichtig die Zähne putzen. Also ich glaube tatsächlich ein wichtiges Thema, wäre auch eine eigene Folge an dieser Stelle.
Ja.
Zahnpflege, dass man früh anfangen sollte, denen das beizubringen. Dem Vorgänger von Skurde konnte ich sogar mit der elektrischen Zahnbürste.
Ach was?
Ja, der war richtig geduldig
bei
diesem
Thema. Ich hoffe, er hat eine eigene Zahnbürste.
Bela, ich hoffe, du hörst. Mein Mann. Ja, nein, nein.
Du nimmst ja schon das Shampoo von deinem Mann für Skurde, wie ich gelernt habe. Sensationell. Also diese 5 Punkte, sag ich mal, das war jetzt so ein leichter philosophischer Zwischeneinschub mal, um auf so eine Metaebene zu kommen. Da ist schon was dran, oder?
4 von 5, yes,
okay,
würde ich sagen.
Das finde ich schon mal beruhigend.
Absolut.
Okay, jetzt zurück zu dem Thema, was du uns für heute vorgegeben hast. Züchter oder Tierheim?
Richtig. Das ist ja ein Thema, wo viele sagen, absolut, ich hole nur einen Hund aus dem Tierheim. Wie kann man zum Züchter gehen? Oder umgekehrt, wie kann man nur einen Hund aus dem Tierheim holen? Ich denke schon, es wird so ein bisschen wahrgenommen. Ich hatte auch ein bisschen Respekt vor dieser Folge, weil ich dieses Bashing kenne, nach dem Motto, warum kauft ihr denn einen Hund von einer Züchterin oder von einem Züchter? Damals, als ich meinen ersten Briar Biscuit hatte, der war ja auch Radiohund bei einem Radiosender in Norddeutschland und das Ganze war so ein bisschen öffentlich.
Ich kann es auch gerne nennen, FFN.
Genau, und als der Hund dann kam, gab es ganz viel Kritik, warum ich zu einer Züchterin gegangen bin, statt eben einen Hund aus dem Tierheim zu holen.
Moment, darf ich das einmal einordnen, zumindest für mich? Weißt ja, ich habe da so ein bisschen Vorbehalt, es gab irgendwie viele kritische, wie viele denn? Also haben sich 10 oder 100 oder 1000 gemeldet?
Ja, ich würde es in Richtung 50 schieben bei Social Media. Ne? Es wurde aber schon...
Das ist ja auch ein Erregungspotenzial vorgegeben.
Ja, und wir reden auch über vor weitaus mehr als 15 Jahren.
Okay, dann können es heute 5000 sein.
Ja, vielleicht, tatsächlich. Und Social Media war jetzt noch nicht so ganz en vogue. Und trotzdem haben wir natürlich das auch begründet und erklärt, warum. Und ich stehe auch heute noch hinter diesen
Gründen. Ja, dann sag doch mal, warum.
Ja, also es gibt tatsächlich solche von A bis Z. Also erstmal war mir wichtig in meiner Lebenssituation mit einem Kind zu Hause, dass ich weiß, ich bekomme einen Welpen, den ich auch noch prägen kann. Und einen Welpen, der bei einer verantwortungsvollen Züchterin aufgewachsen ist, die diesen Welpen auch schon in den ersten Tagen sowohl gehegt, gepflegt als auch mitgeprägt hat. Also das Thema Gesundheit war mir wichtig. Züchter
hängt aber auch vom Züchter ab. Du musst ja auch Vertrauen zum Züchter haben.
Das schon, aber Züchter, ja, das stimmt natürlich. Trotzdem haben Züchter heute ja ganz hohe Auflagen. Also du kannst ja nicht mit jedem Hund züchten, sondern du brauchst für jeden Hund eine Zuchtzulassung, für jede Hündin auch. Und da wird sehr stark drauf geachtet, auf Genetik. Also gibt es irgendwelche Erbkrankheiten in dieser spezifischen Hunderasse zum Beispiel, die eben über Zuchtprogramme ausgeschlossen werden, und auch die medizinische Versorgung. Also es beginnt ja mit Wurmkur, mit Impfen, mit Gesundheitsüberprüfung über das Zuchtbuchamt. Also hat der Hund gravierende Probleme, die mal dann später, ich sag mal krass formuliert, auch ein Todesurteil sein können in frühen Jahren.
Hast du denn in irgendeiner Form die Möglichkeit, das ist jetzt wahrscheinlich völlig falsch, der Ausdruck, aber ich versuche das dann sonst zu erklären, hast du Regressansprüche gegenüber einem Züchter? Also wenn das Tier irgendwie dauernd krank wird als Beispiel oder irgendwann die Pfote, dass das Bein nachzieht oder irgendwas?
Also ich war noch nie in der Situation und es ist auch schwierig, denn ich weiß, dass also jetzt im Falle von Briard-Zucht und die Züchterinnen und Züchter, die ich dort kenne, alle mit ganz viel Herzblut und ganz viel Verantwortung dieses Thema angehen. Und da geht es nicht um Profit. Das wird ja immer unterstellt, ja. Oh, die sind viel zu teuer und die Züchter bereichern sich daran. Und es geht auch nicht um Welpenvermehrung, sondern Züchter, die im Deutschen Hundeverband oder in einem Club in Deutschland züchten, die haben strenge Auflagen und strenge Regeln. Mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht versuchen, die Züchterin von Skudde nachher noch zu erreichen. Ja, die kann uns bestimmt ganz viel zu diesem Thema sagen.
Wie heißt die?
Die heißt Christine Molitor, kommt aus Nürnberg, aus der Nähe von Nürnberg. Und Christine ist eine Züchterin, die uns nach wie vor rundum betreut. Also mit uns meine ich jetzt in diesem Fall alle Welpenbesitzer, die auch von Skudde Geschwister erworben haben. Es war ein Wurf mit 9 Hunden. Ehrlich gesagt, glaube ich, sogar 10 Hunden. Und einer ist bei der Geburt gestorben. Mhm. Auch das kommt vor. Aber ich habe bei Christine sofort gemerkt, es ist ihr ganz, ganz, ganz wichtig, wo ihre Hunde hingehen. Es ist ihr ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Hunde gesund sind. Transparenz ist wichtig. Frühkindliche Prägung, so heißt es wahrscheinlich nicht bei Welpen, aber eben genau die Sozialisierung und die ganz frühe Erziehung war wichtig. Die Unterstützung und die Beratung von Christine ist einmalig. Von Tag 1, wie sie uns Tipps gegeben hat, sie ist rund um die Uhr im Grunde nach wie vor für uns alle erreichbar und macht das mit so viel Herzblut. Und du merkst einfach, sie sagt immer, es sind meine Fellkinder und das lebt sie tatsächlich und das ist ein gutes Gefühl.
Ich stelle mal die Frage andersrum. Wie oft warst du in deinem Leben schon in einem Tierheim?
Ich war 6-mal in einem Tierheim, auch durch die Arbeit bei FFN. Da hatten wir viele Aktionen mit dem Tierheim, auch so Spendenaktionen. Und das war für mich tatsächlich auch ein Erlebnis oder ein Besuch, wo ich dachte, oh mein Gott, so viele Tiere und das Herz schmerzt. Ja. Und natürlich verstehe ich auch jeden und respektiere und feiere auch jeden, der aus dem Tierheim sich ein Tier holt. Deswegen glaube ich, es gibt kein Entweder-Oder. Es gibt nur, was passt für mich in meiner Lebenssituation und auch alle anderen, die sich entscheiden, ein Tier, ein Hund oder eine Katze oder ein Hasen, ein Meerschweinchen aus dem Tierheim oder natürlich auch aus dem Tierschutz zu holen, haben meinen größten Respekt. Und das meine ich ganz ehrlich.
Weil diese Diskussion mit dem Tierheim, also ich war in meinem Leben, gebe zu, nur ein einziges Mal in einem Tierheim und das war, da war ich, keine Ahnung, 22, 23, als ich bei Radio Hamburg volontiert habe und da gab es einen Reportereinsatz, aus irgendeinem Grund musste ich ins Tierheim. Und das hat mich so runtergezogen, also im Sinne von, also ich bin ja jemand, der auch bei Tierfilmen vom Fernseher heult.
Ich auch.
So, also das nimmt mich ganz furchtbar. Also mein Freund Mali.
Oh. Das war das Schlimmste.
Das war wirklich, auch das ist ein anderes
Thema.
Wie
kann man so einen Film als Kinderfilm?
Das Ende vor allem.
Schlimm.
Aber egal. Und deswegen bin ich da nie wieder hingegangen, weil ich genau heute wüsste, wenn ich da nochmal hingehe, ich würde nicht ohne Tier zurückkommen.
Aber dreh's doch mal um. Wenn du ein Tier aus dem Tierheim holst, wie viel gibt es dir, dass du weißt, du hast diesem Tier eine Chance gegeben?
Ja, ich sehe das ja bei meinem Sohn Jay. Der hat mit seiner Freundin einen Hund, nicht aus dem Tierheim, aber über so eine Tierbrücke aus Rumänien.
Ja,
den haben die dann in Hannover abgeholt. Bodo ist ein lustiges Kerlchen. Der ist natürlich auch ein bisschen geprägt. Der ist nicht mehr so ängstlich, wie er am Anfang war, aber es fiel schon auf. Ne, der hat wahrscheinlich ganz furchtbare Sachen erlebt. Aber ich finde, das ist so ein tolles Gefühl, dass du weißt, diesem Wesen hast du jetzt erstens dem Wesen was Gutes getan, diesem Tier. Und auf der anderen Seite hast du aber auch für dich was gewonnen, finde ich. Also das ist ja auch etwas, was dir selber etwas gibt. Jetzt ohne, dass du zu so einer Selbstgerechtigkeit neigst und sagst, hier, ich tue was Gutes. Weißt du, es gibt ja so Leute, die gerne erzählen, was sie alles Soziales tun und spenden. Das finde ich immer ganz furchtbar, wenn das so einen bestimmten Level überschreitet und du merkst, es geht eigentlich nur um dich selbst und nicht um den Zweck.
Das ist eine emotionale Belohnung.
Ja,
das meine ich positiv. Genau. Also sowohl das Tier spürt es ja auch.
Genau.
Ja?
Wenn du dann auch siehst, wie sich dieses Tier entwickelt. Also wenn du siehst, dass es so langsam ankommt und seine Ängstlichkeit immer, immer weiter ablegt und seine Umwelt immer anders, immer positiver wahrnimmt, ist das wirklich, wirklich eine tolle Sache. Wir haben so oft schon überlegt, ob wir noch eine zweite Katze dazu nehmen oder es mit dem Welpen, mit dem Hund probieren, weil wir eigentlich ja ganz gute Erfahrungen mit Francis und dem Hund gemacht haben. Haben wir am Ende alles nicht gemacht, aber ich weiß genau, ich wäre in der Falle, wenn ich ein Tierheim betrete. Ich käme da nicht ohne ein Tier raus.
Ich weiß, was du meinst. Mir fiel das auch sehr, sehr schwer, all diese Tiere zu sehen, die teils, vielleicht habe ich sie hineininterpretiert, aber nein, habe ich nicht, sehr unglücklich dort waren und sehr traurig, obwohl das Tierheim alles dafür tut, dass die Tiere sich da wohlfühlen.
Aber der Menschen, die dort vor Ort sich einsetzen, ist ja gar nicht hoch genug zu achten.
Ja, und es ist auch nicht so, wie man sich das vorstellt oder in dem Tierheim, in dem ich war, mit kleinen Zwingern, sondern das war wirklich ganz liebevoll gemacht und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die sind sich ihrer Verantwortung auch sehr bewusst und da werden ja auch Tiere nicht einfach weggegeben, sondern man wird hart geprüft, ja, man wird wirklich auch nochmal über die Konsequenzen einer Tieradoption oder wenn man ein Tier sich dort holt, aufgeklärt. Es gibt eine Schutzgebühr. Also größter Respekt. Ich muss nur sagen, in mein Leben hat es nicht gepasst und ich reagiere auch immer ein bisschen allergisch darauf, wenn es so ein Züchter-Bashing gibt. Weil das kann ich nicht nachvollziehen, denn Züchter haben auch ganz viel Verantwortung und Züchter haben hohe Auflagen.
Naja, aber woher kommt das denn? Also das ist, die Diskussion erinnert mich jetzt so ein bisschen, der Vergleich hinkt natürlich, aber es gibt ja auch nette Makler. auf den wird ja auch immer rumgeprügelt, aber ich glaube, die meisten Makler machen einfach einen guten Job und helfen den Leuten, eine gute Wohnung zu bekommen.
Na, ich finde, wie immer, und das passt vielleicht auch aktuell in die Gesellschaft, jetzt wäre so ein bisschen auf der Metaebene, aber es ist immer gut, die Argumente zu kennen und ein bisschen mal hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, Pro und Contra und wer hat denn welche Motivation und wer gibt denn auch was da rein und von daher bin ich nach wie vor dabei, es ist nicht entweder oder, sondern jeder findet für sich eine Lösung.
Dieses Thema Tierheim kam ja zwischen uns beiden auch auf, weil wir uns ein bisschen hin und her geäppt hatten, dass die Zustände in den Tierheimen nicht im Sinne von, die Tiere werden dort schlecht behandelt, sondern einfach, sie sind überfordert, die Tierheime in Deutschland. Und die Gründe hatten wir auch schon öfter mal angesprochen, aber ich sag's gerne nochmal. Früher war das so in den Tierheimen, in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren war es einfach so, dass irgendwelche, tut mir leid, Bekloppten zu Weihnachten sich ein Tier gekauft haben oder dem Kind eine Freude machen wollten, haben sich nicht damit beschäftigt und hinterher gemerkt, das funktioniert gar nicht.
Und vor der Urlaubswelle.
Und dann haben sie, ist es ja besser, als wenn sie sie auf der Autobahn irgendwo an die Leitplanke binden. Ne? Das ist ja auch völlig klar.
Horror, dann,
ja,
Horror.
So, das ist das eine. Dann kam Corona. Die Leute saßen zu Hause, völlig verständlich, haben sich Gedanken gemacht, was soll ich jetzt machen? Ich bin einsam und haben sich ein Haustier angeschafft und dann kam der
Oder sie haben gesagt, jetzt habe ich die Zeit, ein Haustier zu erziehen.
Corona vorbei, das Arbeitsleben hat wieder begonnen mit dem Homeoffice, hat das vielleicht funktioniert, aber im Büro, der Hund, ne?
Richtig.
Kennen wir alle die Geschichten. Und jetzt kommt noch etwas dazu und das ist, finde ich, wirklich eine dramatische Entwicklung, weil da wüsste ich auch gar keine Lösung für. Die Menschen sind finanziell überfordert. Also haben alles richtig gemacht und jetzt merken sie, ich habe weniger Geld in der Tasche und die Arztrechnungen explodieren. Aber dafür gibt es ja auch einen Grund, da hat sich irgendwas getan, wirst du gleich nochmal erklären. Aber die Menschen stehen da und sagen, ich kann mein Tier nicht mehr verpflegen und dann bringen sie es ins Tierheim.
Das ist wirklich der letzte Schritt und ich glaube tatsächlich zu dem Schritt, bis es dazu kommt, gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber Stichwort die neue GOT, das ist die Gebührenordnung für Tierärzte, die ist so dramatisch angestiegen. Auch da, finde ich, kann man differenziert draufschauen, wie immer, gibt es ja zwei Seiten im Leben. Und wenn du überlegst, zum Beispiel, wenn du einen Schlüsseldienst bestellst, ja, wenn du dich ausgesperrt hast und du lässt einen Schlüsseldienst kommen, zahlst du das Zehnfache von dem, was du vorher gezahlt hast für einen Tierarztbesuch. Also auch die Gebühren, die damals...
Was hat der Schlüsseldienst mit dem... Das habe ich noch nicht verstanden.
Das ist eine Dienstleistung. Ne? Also okay. Wenn man das vergleicht, oder auch ein Rechtsanwalt. Wenn du einen Rechtsanwalt brauchst und du bist jetzt mal nicht rechtsschutzversichert, dann hast du einfach da Gebührensätze, die du kennst und die du erwartest, dass sie hoch sind. Du weißt, das wird jetzt ein bisschen teuer. Währenddessen wir immer von unseren Tierärzten erwartet haben, dass sie es quasi so umsonst machen. Oder das darf ja nicht so teuer sein. Das kann doch nicht jetzt hier so ein riesiger Kostenpunkt werden. Und da muss man sich natürlich im Vorfeld drüber Gedanken machen. Das bedeutet nicht, dass ich das jetzt, ne, ich sag nur, diese GOT war eine Anpassung der Gebührensätze der Tierärzte, um überhaupt den Tierärzten, ich formuliere es mal dramatisch, eine Existenzgrundlage zu geben und auch den Beruf des Tierarztes weiterhin attraktiv zu halten. Vor allen Dingen für junge Familien, für Frauen, die Tierärztin werden wollen.
Genau, das ist ja so ein Traumberuf für viele Kinder. Das heißt also, nach dem, was du an Informationen hast, wie du dich damit beschäftigt hast, ich kann da gar nicht mitreden, war das so, dass früher die Tierärzte, man denkt ja immer bei dem Wort Arzt, fahren alle Porsche und fliegen zum Zahnarztkongress nach Davos, stimmt ja sowieso nicht mehr, aber richtig. Bei den Tierärzten war es schon immer mehrere Stufen darunter. Die haben eh schon nicht so viel bekommen, wie sie hätten bekommen müssen. Ja. Jetzt aber ist es angepasst worden, aber die Anpassung ist zumindest so, wie ich es wahrnehme, so dramatisch explodiert, dass viele Leute es sich nicht mehr leisten können. Das kommt dabei raus.
Das ist ein Punkt. Ich bleibe noch ein bisschen auf der Tierarztseite, denn die Tierärzteschaft ist die Berufsgruppe mit der höchsten Suizidrate. Wusstest du das?
Unter der Gruppe der Ärzte oder allgemein in der Berufs?
Nein, allgemein.
Unter Berufen?
Unter Berufen.
Die höchste Selbstmordrate in den Berufen allgemein haben Tierärzte.
Richtig.
Nee, das wusste ich nicht.
Es gibt Begründungen dafür. Das liegt daran, dass vor allen Dingen die fahrenden Tierärzte, ja, also die Tierärzte, die mit einer mobilen Fahrpraxis oder die auf dem Land rund um die Uhr verantwortlich sind, die holen die Kälber auf die Welt, die fahren zu den Pferden, wenn sie Kolik haben, sie ziehen dem Hund eine Zecke raus und operieren noch die Katze und sterilisieren den Goldfisch, so auf gut Deutsch. Also so ein bisschen wie der Doktor und das liebe Vieh, wer immer diese Serie noch kennt, ja. Also Dreh- und Angelpunkt, Tierärzte müssen rund um die Uhr verfügbar sein, denn eine Kolik kommt nachts, Geburten sind auch in der Regel nachts von Tieren und es gibt immer die Notfälle, die machen auch keinen Halt vor Wochenende und vor Feierabend und von daher gibt es eben diese hohe Belastung, einfach diesen Stressfaktor plus eben auch der emotionalen Bindung. Also es gibt ganz viele Tierärztinnen und Tierärzte, die sagen, ich weiß, die Frau, die jetzt gerade kommt, kann sich das nicht leisten, aber die Katze würde sterben, wenn ich sie jetzt nicht behandeln würde. Ach, dann regeln wir das mal so. Ja, also die haben ganz oft auch aufgrund ihrer moralischen Erwartung, dass sie gesagt haben, ich muss aber auch das Tier retten. Und ich möchte das Tier retten, auch und wenn sich der Tierbesitzer das nicht so leisten konnte, waren sie sehr, sehr, sehr flexibel. Und das hat ein bisschen, ja, so eine Spirale bedingt, dass im Grunde Tierarztberuf bei vielen Praxen, gerade auf dem Land, sich gar nicht mehr lohnt. Wenn man da die Arbeitszeit mal rechnet. Und viele haben dann gesagt, nee, das mache ich doch nicht, im Leben nicht. Ich gehe vielleicht in die Forschung oder ich gehe in irgendeine Klinik mit geregelten Arbeitszeiten. Und im Grunde ist diese GOT, das jetzt mal ein Faktor, aber die Erhöhung der Gebühren
war überfällig
tatsächlich. Aber dadurch, dass es natürlich jetzt mit so einer Wucht kommt und auch so viel Auslegemöglichkeiten hat, kippt es gerade komplett in die andere Richtung. Dazu ein Beispiel. Viele Tierkliniken wissen, dass Menschen teilweise versichert sind. Ja. Und gerade im Pferdebereich gibt es Versicherungen, zum Beispiel OP-Versicherungen. Mhm. Und da sammelt sich ja einiges an. Und ich habe neulich mit einem Tierarzt gesprochen und der erzählte mir von einem Fall, der gerade diskutiert wird in Süddeutschland. Da hat eine Tierklinik ein über 20 Jahre altes Shetland-Pony insgesamt 4-mal Kolik operiert. Also es gab Komplikationen, dann Intensivbehandlungen. Das Pony war in der Klinik und es war versichert. Und deswegen haben sie dieses Shetland-Pony 4-mal operiert. Es hat letztendlich es dann doch nicht geschafft. Und die Rechnung, was glaubst du, wie hoch war die Rechnung?
Naja, wenn du mich jetzt so fragst, war sie wahrscheinlich fünfstellig.
Über 100.000 Euro.
Sechsstellig.
Über 100.000 Euro. Und das war ein Fall, der eben gerne genommen wird, um genau dieses Thema GOT auch intern in der Tierärzteschaft zu diskutieren, dass sie sagen, das ist einfach, also die Kliniken zum Beispiel sagen, na, wenn da jemand versichert ist, dann machen wir die Maximalvariante. Da wird jeder Tupfer zum Maximalsatz abgerechnet und dann türmen sich solche Rechnungen. Und das hat natürlich irgendwann die Folge, dass auch die Tierversicherer sagen werden, ja, das Modell funktioniert einfach nicht und dann kippt das Ganze und dann bleiben die hohen Gebühren und dann haben wir ein echtes Problem. Also das ist jetzt alles sehr viel,
in einen Pott geworfen. Ja, aber es sind eine Menge Informationen. Also ich persönlich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, aber ich hatte die nicht. Deswegen, das finde ich schon mal sehr spannend. Aber unterm Strich, Ina, und du sagst ja, es kippt ja dann. Wir lesen ja nun beide auch aus Berufsgründen logischerweise sehr viele Tierzeitschriften. Du hast immer Werbung für Versicherungen drin. Du neulich in der Haspa gewesen, da hing auch irgendwas für eine Tierversicherung. Das ist ja etwas, um den Menschen tatsächlich zu helfen. Wir haben auch eine für Francis. Und ein, zweimal war natürlich der Fall. Ja, aber dafür nicht. So,
richtig,
wo du sagst, also es ist ja der Klassiker. Du hast ja immer Versicherungen und denkst eigentlich, wofür habe ich die am Ende? Ich weiß bloß nicht, wo ich da ansetzen soll. Ich verstehe auf der einen Seite, dass du sagst, da musste was passieren. Auf der anderen Seite, ich kann ja den Tierbesitzern keinen Vorwurf machen, dass sie sich darauf nicht richtig vorbereitet haben, in Anführungszeichen, dass die Gebührenordnung steigen könnte. Das konnte ja in dem Sinne so keiner ahnen. Und das ist ja einer der Gründe, warum jetzt in den Tierheimen so viele Menschen verzweifelt, die sind ja auch traurig, also die machen das ja nicht gern, sagen, ich kann für mein Tier in dem Sinne nicht mehr sorgen. Und wie gesagt, mein Sohn hatte die Katze von sich und seiner Freundin, eine Blutuntersuchung, Labor, 400 Euro. So, da habe ich auch geschluckt.
Aber das wusste er vorher.
Nein, das wusste er nicht vorher. So. Also selbst der Arzt war wohl überrascht über die Höhe der Laborrechnung. So. Und da sage ich mir, das haben die irgendwie hingekriegt mit den 400 Euro. Das Tier ist ja noch da zum Glück. Aber das ist schon ein Einschnitt, wo du sagst, naja, wenn du es für junge Leute ist das auf jeden Fall ein Teil vom Urlaub. Es ist einfach so.
Das stimmt.
So. Und ich weiß nicht, was da die Lösung ist.
Also ich glaube, die Lösung ist Aufklärung, dass man natürlich auf der einen Seite weiß, das sind die Gebührensätze und das kommt auf einen zu, auch wenn man sich ein Tier anschafft, dass da Kosten einfach sind, die man tragen muss. Dann der Punkt Versicherung. Da gibt es ja 1000 Modelle. Es gibt die Full-Service-Lösung und dann gibt es natürlich auch die, wo man sagt, okay, das macht jetzt vielleicht am meisten Sinn, eine OP-Versicherung, weil da die höchsten Kosten entstehen.
Dann wird es doch wieder so eine Geschichte, die wir in unserer Gesellschaft immer wieder beobachten. Es kann sich nur eine bestimmte Klasse dann am Ende ein Haustier leisten.
Das stimmt, obwohl im Volksmund, ja, ich hasse das, wenn man sowas sagt, aber war das ja schon immer so, na, ein Tier, nee, das kann ich mir nicht leisten. Oder der frisst dir doch die Haare vom Kopf. Ja? Also es war ja schon immer so ein bisschen, wenn man Tiere hat, dann eben. Wenn man Tiere hat, dann kosten die auch Geld. Und das ist ja klar, das muss man wissen. Ich sage jetzt nicht, dass ich da nicht mitfühle und dass das gerade extrem ist, die Situation. Das verstehe ich. Trotzdem weiß ich, dass es immer Lösungen gibt. Also kein Tierarzt würde ja ein Tier sterben lassen oder einschläfern, nur weil, oder sagen, ja, dann geben Sie es doch mal ins Tierheim, gute Frau, nur weil man da die Rechnung nicht bezahlen kann. Na, ich bin sicher, gibt es Lösungen.
Aber Ina, ich habe auch schon von Menschen, also aus erster Hand gehört, die mit ihrem Tier verzweifelt in irgendeine Tierklinik gefahren sind, die auch nicht um die Ecke war. Und vor Ort wurde dann gesagt, ja, Vorkasse. Hier, wo ist Ihre EC-Karte nach dem Motto? Die hatten kein Bargeld dabei. Hatten sie nicht? Ja, haben die nicht behandelt. So, dann sind die mit dem Tier wieder abgezogen.
Das ist richtig hart.
Ich glaube, Ina, dass natürlich, ich will dir das Argument gleich einfach vorwegnehmen, du hast völlig recht, es gibt in jeder Berufsgruppe Menschen, die den Bogen überspannen und bestimmte Situationen ausnutzen. Der Großteil der Tierärzte, würde ich doch mal sagen, sind gute Menschen, die einfach nur das Beste für das Tier wollen, oder? Würdest du es auch so sehen oder nicht?
Das ist richtig. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Preisspirale auch jetzt freidreht und wir müssen dazu eine eigene Folge machen. Das meine ich jetzt wirklich tatsächlich.
Ich schenke dir ein T-Shirt mit dem Spruch.
Ja, es ist wirklich zu komplex, glaube ich, dass wir das jetzt hier und so am Rande streifen. Auch. Weil es auch ganz viele Tierkliniken gibt, die gerade aufgekauft werden. Also das Ganze ist ein richtiges Geschäftsmodell. Ich habe das erlebt während der Corona-Zeit. Da hatte mein Vorgänger, also Biscuit, hatte eine OP. Und er hatte eine Narbe und ich war zu der Zeit in München, nur die Fäden ziehen lassen. Und das ist, ich sag mal so, im Stall kriegen wir das auch alle selber hin. Ja, das ist ja wirklich eine Narbe, die Wunde war super verheilt und es ging nur darum, die Fäden zu ziehen. Und dann habe ich angerufen in einer Tierklinik vor Ort in Bayern, die aufgekauft wurde und die sagten dann, ja, wir haben ja Corona und Sie müssen wissen, wir erheben ein 20 € Hygienepauschale. Und dann meinte ich, wie bitte? Ja, 20 € Hygienepauschale. Also bevor du überhaupt in diese Klinik gehst, bist du schon mal 20 € los für eine Hygienepauschale.
Ja, aber was ist denn, was bedeutet denn das?
Ja, und genau das habe ich gesagt. Ich meine so, ist es denn sonst bei Ihnen nicht hygienisch? Ich meine, Corona hin oder her. Es war nur eine Tour, um Geld zu schneiden. Und an der Stelle lohnt es sich sicherlich, das zu hinterfragen und dann auch mal zu kritisieren. Und ich glaube tatsächlich, und das ist mein Plädoyer, Tierkliniken sind super, gerade wenn es um spezifische Erkrankungen geht, um komplexe, um schwierige Themen. Aber fördert eure Tierärzte vor Ort. Also für die klassischen Dinge, die, ich sag jetzt mal, Durchfallerkrankungen, Impfungen, all das, vertraut euren Tierärzten und geht zu euren Tierärzten vor Ort. Und die Klinik ist natürlich trotzdem immer gut, wenn es schwieriger wird, wenn es komplexer ist.
Ist schon gut, dass du das mal so von der Warte aus schilderst. Ich bin da vielleicht auch einfach zu naiv und denke prinzipiell immer erstmal die armen Leute, wie sollen die sich das leisten? Das ist vielleicht auch tatsächlich nur die eine Seite der Medaille, aber ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist und wir werden eine Zunahme von diesem Trend so oder so sehen.
Das glaube ich auch.
Deswegen, also wer dazu auch eine Meinung hat oder sagt, Marcel Becker hat einen Knall, was er da eben zum Besten gegeben hat, tiere@abendblatt.de ist die Mailadresse dafür. Mein Vorschlag wäre jetzt, du hast es ja auch schon angeteased, wollen wir jetzt mal mit deiner Züchterin darüber sprechen und gerne. Die eine oder andere Frage können wir ja ihr auch nochmal direkt weiterreichen.
Wir rufen Christine an. Hallo Christine.
Hallo Ina.
Wie schön, dass du dir Zeit nimmst. Ach witzig, guck mal jetzt, Skudde ist ja auch hier im Studio, der hört deine Stimme und erkennt sie immer noch, ja? Wie verrückt ist das?
Wir haben einfach ein Leben lang eine Verbindung, das ist ganz schön.
Und das ist auch genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Du bist Züchterin, du bist Briarzüchterin mit Herz und Seele. Und Züchterin klingt aber so, ja, ich sag mal, kalt und sachlich. Eigentlich bist du ja die Hundemama von uns allen.
Ja.
Und man sieht, dass das Gute immer noch deine Stimme kennt. Also diese, ich habe vorhin gesagt, frühkindliche Prägung sitzt ja so tief, dass er dich erkennt, dass er seine Weltenzeit sogar erinnert. Ich habe auch schon vorhin erzählt, dass ich dich eigentlich rund um die Uhr immer anrufen kann, wenn ich Fragen habe. Du stehst uns allen immer an der Seite, wenn irgendwas ist. Also du gibst quasi nicht deine Verantwortung als Züchterin ab mit der Abgabe der Welpen, sondern du bleibst, ja, unsere Hundemama, ist so.
Genau.
Aber Christine, vielleicht erzählst du uns mal, welche Auflagen hast du denn als Züchterin? Weil es gibt ja manchmal Kritik, dass man sagt, ja, die wollen ja nur Profit machen. Aber in Wahrheit gibt es da ja ganz, ganz, ganz viel auf der einen Seite Fachwissen und auf der anderen Seite auch Bedingungen und Auflagen bei euch.
Also einen Hund in die Zucht zu bekommen, ist ein wirklich sehr steiniger Weg. Er muss erstmal gesund sein. Das heißt, ich muss mehrere Gesundheitsuntersuchungen machen lassen, wie zum Beispiel die Ureter. Ich glaube, ich tue mal den Balin raus, oder?
Ja, guck mal, die Maine Coon Katze Balin. Guck mal, Marcel. Ne, Christine hat auch zwei von diesen langhaarigen.
Herrlich.
Entschuldigung.
Alles gut. Ich habe vollstes Verständnis für Maine Coon Besitzer.
Also ich muss Gesundheitsuntersuchungen machen lassen, zum Beispiel auf den ektopischen Ureter. Das ist eine, ja, da geht's um die Harnleiter, wie die in die Blase münden. Dann muss ich die Hüfte überprüfen lassen, ob die eben gesund ist, ob der Hund gesund gewachsen ist. Dann ich persönlich lasse auch immer noch nach den Ellbogen schauen, also ED. Ellbogendysplasie. Und dann muss ich natürlich einen Verhaltenstest ablegen, um zu schauen, ob die Hunde auch vom Verhalten her in Ordnung sind. Und wenn ich das alles habe, dann gehe ich zur Zuchtzulassung. Aber nicht ohne vorher noch auf wenigstens 3 Ausstellungen gewesen zu sein, um praktisch von mehreren unabhängigen Personen, die sich mit dieser Rasse eben gut auskennen, ein Ausstellungsergebnis zu bekommen, was eine bestimmte Formwertnote hat. Also das muss wenigstens ein SG, also ein sehr gut, besser noch ein vorzüglich sein. Und wenn ich das alles zusammen habe, kann ich eben zur Zuchtzulassung gehen und dann wird dort nochmal der Hund praktisch von vorne nach hinten, von oben nach unten durchgeschaut, ob er dem Standard, den es für diese Rasse gibt, eben ja unterliegt, ob das alles passt.
Und wenn du dann einen Wurf planst, also du hast eine Zuchtzulassung und wenn du dann einen Wurf planst, da geht es dann ja erstmal richtig los. Also die Auswahl von dem richtigen Rüden für deine Hündin oder umgekehrt. Also da ist ja auch ganz viel Herzblut und auch Fachwissen mit dabei.
Also du musst in jedem Fall darauf achten, dass du nicht zu nah an den Ahnen des Deckrüden dran bist, also dass der Inzuchtkoeffizient und der Ahnenverlustkoeffizient weit genug voneinander entfernt sind.
Und sonst sind die Familiendiagramme dann irgendwann Kreisdiagramme, was natürlich nicht so gut wäre.
Du musst natürlich sehr darauf achten, dass die Verwandtschaft so weit wie möglich weg ist. Und man spricht da, also man kann entweder in die Linienzucht gehen, das heißt, dass ab einer gewissen Generation die Hunde miteinander schon eine gewisse Verwandtschaft aufweisen. Oder man geht in eine Outcross-Verpaarung. Das heißt, die Hunde haben so wenig als nur möglich in den Ahnenlinien miteinander zu tun. Und das ist das, was ich persönlich bevorzuge.
Mhm. Und die schwierige Frage ist ja, also als ich bei euch war und Skudde das erste Mal besucht habe, da kommt mir immer der Gedanke, Gott, ich könnte keinen von denen abgeben. Das sind dann da so 9 süße Welpen.
Ja.
Und man merkt auch, sie sind dir alle ans Herz gewachsen. Und du bist die Hundemama von diesen süßen kleinen Fellwesen. Und trotzdem kommt dann irgendwann die Entscheidung, ich brauche jetzt neue Familien für meine Hunde. Wonach suchst du aus und wie schwer fällt es dir?
Also das ist natürlich für mich persönlich ein hochemotionales Thema. Vielleicht erinnerst du dich, Ina, den Satz muss sich jeder bei mir anhören, der von mir ein Hundekind bekommt. Du bekommst einen Hund von mir, der sein Leben lang mein Baby bleiben wird.
Ja.
Und nach diesen Kriterien suche ich auch aus. Also ich möchte, dass die Familien, in denen ich meine Hundekinder gebe, den Hund als Familienmitglied haben, dem Hund auch seinen Raum geben, der Hund mit am Familienleben teilhaben darf. Er muss natürlich seine Zeit bekommen. Er darf nicht zu lange alleine gelassen werden. Also ich persönlich habe für mich so ein Maximum an 4 Stunden. Also vollberufstätige Menschen oder Familien, da würde ich persönlich keinen Hund hingeben. Die Umgebung muss passen. Also ich finde, dass ein Hund meiner Rasse nicht in die Großstadt, in ein Hochhaus 10. Stock gehört.
Ja.
Das würde sehr schwierig werden. Letztendlich gibt es unfassbar viele Fragen, die die Menschen beantworten müssen. Und am Ende entscheidet dann einfach hauptsächlich das Herz und der Bauch, ob ich diesen Menschen eines meiner Hundekinder anvertrauen möchte.
Und das Schöne ist ja, dass deine Verantwortung ja nicht aufhört mit der Abgabe, sondern wir haben das ja auch bei uns erlebt in unserer, ich sag jetzt mal, Welpengruppe, dass dann plötzlich doch eine Schwester von Skudde ein neues Zuhause sucht durch Umstände, für die niemand etwas kann, die auch niemand vorhersehen kann, die aber manchmal passieren. Und auch dann, wissen wir alle, bist du an unserer Seite und stehst Gewehr bei Fuß und hilfst und findest Lösungen.
Genau, also das habe ich, Leni war, ich lass mich kurz überlegen, ich glaube, in 15 Jahren Zucht war sie der 5. Hund, den ich neu platzieren musste. Ich habe es immer hinbekommen, dass ich den Hund von dem Zuhause, wo er gerade ist, direkt in sein neues Zuhause vermitteln konnte, bis auf einmal. Da ist dann der Frisbee damals, den habe ich erstmal wieder zu mir zurückgenommen und dann von mir aus eben den neuen Besitzer gesucht. Also das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein großes Thema, wenn ich die Babys abgebe. Das müssen sich alle wirklich anhören, dass die Hunde, wenn irgendwelche Umstände es ergeben, dass sie eine neue Familie brauchen, dass ich einfach als erste Instanz da sehe und nach den gleichen Kriterien, die ich auch habe walten lassen, als ich sie als Baby abgegeben habe, eine neue Familie für sie suchen werde.
Christine, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Wir werden sicherlich noch ein paar Mal mit dir telefonieren in diesem Podcast, weil wir immer wieder Fragen haben und es auch um dieses Thema gehen wird. Vor allen Dingen, wenn wir mal die Folge machen, wie bringen wir denn Hund und Katze zusammen?
Oh ja, da müssen wir auch gleich noch drüber reden.
Oh, wir haben versucht, Skudde und Francis zusammenzubringen und ich sag mal so, es lag nicht an Skudde und es lag auch nicht an Francis. Es lag auch nicht an mir, warum das nicht funktionierte, sondern...
Lag natürlich an mir. Das behauptet meine Frau auch.
Ja, das ging einfach in die Hose. Vielleicht brauchen wir da nochmal Tipps von dir, Christine.
Vielen Dank erstmal.
Tschüss.
Also ich kann nur sagen, sollte ich oder wir jemals mit dem Gedanken spielen, in unsere Familie einen Briar aufzunehmen, würde ich ihn versuchen, dort zu bekommen. Kann ja sein, dass diese Züchterin zu mir sagt, du kriegst keinen. Habe ich richtig verstanden, ne? Könnte ja sein, dass
sie
Nein sagt.
Ganz richtig verstanden.
Ja, das ist schon irre.
Ja, tatsächlich. Also es war fast ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch, aber auf eine nette Art und Weise, ehrlich gesagt. Als wir uns wieder für ein Briar entschieden hatten, hatte ich auch Kontakt zu einer anderen Züchterin. Und das war ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Weil die hatten mir, bevor sie überhaupt mit mir sprechen wollte, wollte sie meine E-Mail-Adresse und hat mir einen Fragebogen zugeschickt. Ein Fragebogen mit, wie ich finde, teils echt übergriffigen Fragen
drin. Ja, sag mal ein Beispiel.
Dass ich mein Grundstück beschreiben muss, mit der Quadratmeterzahl zum Beispiel.
Findest du übergriffig?
Ja.
Also jetzt nach dem Gespräch, was wir eben geführt haben.
Ich kannte die Frau nicht. Ich habe mit der kein Gespräch geführt, weißt du? Nicht wie mit Christine, wo wir uns unterhalten haben, wo wir uns ausgetauscht haben, wo sie auch Fragen gestellt hat. Die wollten einfach gar nicht sprechen.
Aber die haben vorher schon gefiltert, bevor es zum Gespräch kam.
Genau. Die wollten vorher sagen, so, wir reden eigentlich jetzt nicht lange mit Ihnen, wir schicken Ihnen einen Fragebogen zu. Erst wenn Sie den ausgefüllt haben, dann gibt es eine Kontaktaufnahme.
Ja, also spooky finde ich es nicht. Ich finde, es ist eine andere Art der Kontrolle. Also
da war Einkommensfragen drin. Ich meine, all das, was wir besprochen haben, was natürlich wichtig sein muss, aber trotzdem, das waren für mich fremde Leute. Und an der Stelle, es sind ja immer so die Zwischentöne, die entscheidend sind, fand ich das einfach übergriffig.
Aber vielleicht können wir uns, also ich würde es jetzt als Außenstehender, du steckst da ganz tief drin, weil du hast diesen Fragebogen gesehen, ich würde sagen, ich kann die Intention jetzt noch besser verstehen, es ist aber ungeschickt umgesetzt.
Ja, es ist einfach unglücklich kommuniziert und genau das, was sehr wichtig ist, das Emotionale und die Gefühlsebene war von Anfang an komplett gestört dadurch. Im Gegensatz zu eben Christine, weil wir haben gesprochen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns gegenseitig über unsere Hunde erzählt und uns irgendwie kennengelernt und sie hat sich diese Zeit genommen. Und wenn ich das mal hochrechne bei 10 Welpen oder 9 Welpen in unserem Wurf und sie hatte davor schon ganz viele Welpen, also wir reden über wahrscheinlich 100 Familien mit Anhang und es ist eine ganz persönliche Ebene gewesen und die war für mich echt wichtig. Und das war einfach das Vertrauen darin.
Da stimme ich dir hundertprozentig zu.
Dann sind wir ja mal d'accord.
Ja, passiert ja nicht so oft. Aber das ist schon, eigentlich beruhigt es mich, weil ich habe in dem Sinne bei Hundezüchtern habe ich ja überhaupt gar keinen Einblick, gar keine Ahnung. Und von daher, dass so ein Aufwand betrieben wird, um den Hund tatsächlich am Ende in die richtigen Hände zu geben, beruhigt mich. Gibt mir ein gutes Gefühl jetzt, wenn ich das so höre.
Ja, und das ist ja ein Vorteil.
Ich weiß nicht, ob ich dir einen Hund gegeben hätte, aber das ist jetzt eine andere Frage.
Das ist hart. Na. Aber ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, aber kurze Geschichte. Als ich meinen allerersten Briar bekommen habe, Haifi hieß der, da war das ähnlich. Also das war dann, ich bin dorthin gefahren, ich habe damals in Luxemburg gelebt, bin nach Aachen gefahren, das war auch ein bisschen eine kleine Entfernung. War dann bei meinem dritten Besuch dort und ich wollte ursprünglich eigentlich einen schwarzen Briar, aber dann, das war ein gemischter Wurf, da gab es auch die hellen und das war eben dieser eine süße, blonde Briar mit dem grünen Halsband, der irgendwie immer bei mir war. Naja, und dann war der Tag da, ich sollte den Hund abholen und dann nahmen die beiden Züchter mich zur Seite und meinten, ja, sie hätten sich das überlegt, sie sind sich nicht sicher, ob sie mir den Hund doch geben sollten. Und für mich brach eine Welt zusammen, ja. Ich war.
Und wie kam das? Was hast du falsch gemacht?
Ja, wir saßen dann dort, ich weiß, ich sehe das noch vor mir, im Gartenstuhl und haben uns unterhalten und sie meinten, ja, ihre Lebensumstände und sie arbeiten viel und sie sind noch so jung, also damals waren sie noch sehr jung, so viel Verantwortung. Und dann merkte ich, wie auch langsam neben der Enttäuschung und neben dieser Überraschung in mir so ein bisschen ich sag mal, auch so eine Art Wut hochkroch, dass ich dachte, irgendwie gibt's doch nicht. Dann meinte ich, wissen Sie, ich könnte jetzt morgen zum nächsten Züchter fahren und mir den nächsten Hund holen, aber ich war jetzt dreimal bei Ihnen. Ich wollte eigentlich einen schwarzen Briar und dann kam dieser mit dem grünen Halsband. Ich habe meine Meinung geändert. Ich habe mich in diesen Hund verliebt und es geht mir nicht um irgendeinen Briar, sondern mir geht es genau um diesen kleinen Haifi, der bereits in meinem Herz ist und ich habe mich so drauf gefreut und deswegen bin ich jetzt so enttäuscht. Und dann sagte die Frau, endlich, auf diesen Satz haben wir gewartet. Das ist etwas, diese Frage stellen wir allen Welpenbesitzern. Also für mich war das schon, ich war durch, ja, ich war echt am Ende. Aber für die war das so, wahrscheinlich nochmal so die letzte Nagelprobe, der Gewissenstest. Sind die wirklich bereit und wollen sie wirklich diesen Hund? Ich war fertig mit der Welt an der Stelle und auch dann erleichtert. Und es war, die Situation werde ich nie vergessen, war irgendwie auch hardcore. Es war auch noch eine Zeit, wo es kein Social Media gab, wo man weniger Kommunikation hatte miteinander, weniger Austausch wahrscheinlich. Aber auch die Züchterin, ja, hat es mit großer Gewissenhaftigkeit gemacht und mit viel Herzblut und mit viel Weitblick. Und heute bin ich ehrlich gesagt dankbar für diese Erfahrung.
Kann ich total nachvollziehen, was du erzählst. Also das hätte mir auch das Herz gebrochen, ist doch völlig klar. Jetzt haben wir aber so viel über Züchter gesprochen. Lass uns auch noch mal einen Blick in Richtung Tierheime werfen. Und ich weiß, dass das Futterhaus da sehr viel unternimmt. Deswegen ist natürlich unsere nächste Anlaufstelle auf jeden Fall unsere Freundin Ricarda.
Perfekt, lass uns mit ihr sprechen.
Ricarda, heute unser Thema. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Was macht die Stimme? Immer noch gut?
Immer noch gut. Sie wird immer besser.
Richtig. Du hattest ja da einen kleinen Eingriff und deswegen freuen wir uns umso mehr, weil ein Podcast ohne Stimme würde ja nicht funktionieren. Ricarda, wir haben festgestellt, Ina und ich, es gibt kein Dogma nach dem Motto, man muss sich ein Tier aus dem Tierheim holen. Man muss sich ein Tier vom Züchter holen. Es ist nicht gut oder schlecht, das eine so zu machen oder das andere zu lassen. Aber wie von deiner Seite aus oder von eurer Seite aus, von eurer Philosophie-Seite aus, was sagt ihr dazu, Züchter oder Tierheim, wo engagiert ihr euch?
Wir sagen natürlich beides. Mhm. Es ist so, das Allerwichtigste, finde ich immer, ist, dass sich die Menschen im Vorfeld ganz genau überlegen, welches Tier passt zu mir, welches Tier möchte ich in meiner Familie aufnehmen. Und wenn man sich darüber viele Gedanken gemacht hat, dann geht man erst los und trifft die Entscheidung, Züchter oder Tierheim. Wir machen das so, wir finden es natürlich auch wichtig, Tierheime zu unterstützen. Wir unterstützen Tierheime in ganz Deutschland. Wir haben sogar eine sehr, sehr schöne Aktion, die heißt Hashtag Glück adoptieren. Das heißt, wir haben sogar kleine Aufkleber, zum Beispiel an unseren Kaninchenstellen. Wir haben ja in einigen wenigen Märkten durchaus auch noch Tierverkauf. Und dass man aber wirklich sagt, schaut erst im Tierheim, ob es da ein passendes Tier für euch und eure Familie gibt. Sprecht mit den Tierheimen, weil es gibt so viele tolle Tiere, die dringend ein neues, liebevolles Zuhause suchen, die in den Tierheimen sitzen und darauf warten. Und wenn ich offen dafür bin, wenn ich sage, zum Beispiel bei einem Hund, ich bin schon erfahrener Hundehalter oder vielleicht habe ich schon einen zweiten Hund, im Tierheim, die Mitarbeitenden, die da sind, kennen die Tiere so genau und können mir auch eine so gute Empfehlung geben, welches Tier zu mir und meinen Bedürfnissen und meiner Familie passen könnte. Da kann ich ein ganz, ganz tolles Tier adoptieren. Das ist wirklich, wirklich eine schöne Sache, die Tierheime zu unterstützen.
Und was konkret macht ihr?
Also wir haben in all unseren Märkten Spendenboxen. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, weil wirklich jeder Kunde, jede Kundin, so wie sie können und möchten, zum Beispiel Futter kaufen können oder auch ein Spielzeug oder was auch immer in diese Box werfen. Und die Tierheime kommen dann regelmäßig zu uns und leeren diese Boxen aus und nehmen das mit.
Finde ich super.
Ja, wir spenden auch darüber hinaus, wo immer das nötig ist. Zum Beispiel damals auch im Ahrtal, dann eine große Katastrophe irgendwo, wo dann Tierheime einfach mehr brauchen. Da unterstützen wir natürlich auch sehr gerne. Und wir machen es jetzt zum Beispiel, also diese Aktion Hashtag Glück adoptieren, da sagen wir, diejenigen, die ein Tier aus dem Tierheim zu sich nehmen, die können innerhalb von 4 Wochen mit ihrer Adoptionsurkunde zu uns kommen. Und wenn sie dann ihre gesamte Erstausstattung sich anschaffen und Futter und alles, was sie brauchen, bekommen sie da 20% Rabatt drauf. Also wir möchten es einfach unterstützen, dass man erstmal im Tierheim schaut.
Das ist allerdings erstens clever und zweitens ja auch total wichtig, weil darüber hatten Ina und ich auch eben lange gesprochen. Das Problem in den Tierheimen, das wird euch ja nicht fremd sein, im Gegenteil, ist ja, dass sie im Moment überrannt werden. Es ist einfach so ein Bedarf da und mittlerweile als Erklärung, warum die Menschen ihr Tier, ihr Haustier, ihr geliebtes Haustier ins Tierheim bringen, ist, dass sie einfach nicht mehr alle genügend Geld haben, um den Unterhalt oder die Arztkosten zu bezahlen. Also von daher ist es ja immer, wo immer ihr einen Ansatz findet, zu sagen, wir unterstützen die Menschen ja tatsächlich finanziell. Ich meine, du kannst jetzt auch einfach sagen, das ist eine Rabattaktion und Promo vom Futterhaus. Ja, kann man sagen, aber auf der anderen Seite finde ich, ist es so nah am Menschen dran, dass es tatsächlich im Moment, sage ich mal, diesen Zeitgeist auch trifft.
Ja, und es ist einfach wirklich wichtig, dass man sich nicht übereilt ein Tier anschafft, dass man wirklich sagt, ich habe mich damit beschäftigt, ich bin für alle Eventualitäten ausgerüstet. Auch, dass man vorher sich schon überlegt, wenn ich mal krank bin, wenn ich im Krankenhaus bin, wenn ich im Urlaub bin, wer kann mein Tier auch nehmen? All diese Dinge muss man sich überlegen. Und natürlich leiden die Tierheime auch darunter, dass sie viele kranke Tiere bekommen, weil Menschen, die krank Tiere abgeben, weil das die sind, die am teuersten werden. Und dann zu sagen, nein, mein Tier ist, ich sag's mal so platt wie mein Kind, es gehört zu mir und ich gebe es nicht einfach ab, weil es krank wird. Genau. Aber das muss man sich gut überlegen und das ist uns halt wichtig. Deshalb ist uns auch die Beratung in unseren Märkten so wichtig. Und lieber mal zu sagen, nein, ich nehme kein Tier, nein, ich bin nicht bereit, als dass man es hinterher weggeben muss. Das ist ganz, ganz schrecklich.
Ja, weil diese Entwicklung finde ich wirklich sehr, sehr also dramatisch und auch traurig, weil wir können uns doch genau vorstellen, wie schwer das einem Menschen fällt.
Ja, und fürs Tier auch, ne? Es gibt ja in den Tierheimen auch Hunde, Katzen, die mehrmals wieder zurückgekommen sind. Ja, das ist natürlich auch für die Tiere traumatisch und ganz schwer, da wieder Vertrauen aufzubauen und deshalb erst nachdenken und dann kommt das Tier.
Genau, darüber hatten vorhin ja auch schon intensiv gesprochen, dass es nicht immer alles so einfach ist und zu verkürzen ist, aber vorher Gedanken machen, das hilft in vielen Fällen, das stimmt.
Ganz genau.
Vielen Dank, Ricarda.
Sehr gerne.
Ich finde, wir sprechen uns wieder, weil in der nächsten Folge geht es nämlich noch konkreter um das Thema Erstlingsausstattung. Ein Welpe oder ein Katzenbaby kommt ins Haus und was brauche ich denn eigentlich? Darüber reden wir und wir freuen uns, dass wir uns dann schon gleich wiederhören. Bis dann.
Alles klar, bis bald.
Ciao, Ricarda.
Tschüss.
Also an der Stelle auch nochmal, egal ob es jetzt das Futterhaus ist oder sich jemand in einem Tierheim selbst engagiert, Hut ab, wer sich darum kümmert, oder? Ist doch eine tolle Sache.
Finde ich auch richtig stark. Marzel, jetzt muss es raus. Wir müssen jetzt endlich drüber reden und die Sache aufklären. Ey, unser total missglückter Besuch.
Es war ein schwarzer Tag.
Ja, Skudde und Francis sollten sich endlich kennenlernen. Wir haben uns wochenlang darauf vorbereitet, also ich jedenfalls, ja.
Inwiefern hast du dich vorbereitet?
Ja, weil ich habe mir ausgemalt, wie machen wir das Beste. Ja. Und ich weiß ja, du bist immer schwer beschäftigt und du bist ja auch ein Mann. Das heißt, wenn ich dich dann vorher mit so Detailplanung überfordere, dann merke ich ja den Stress bei dir. Und deswegen weiß ich ja, wir machen das immer spontan. Also Absprachen von 20 Sekunden müssen reichen. Und ich dachte
ja, weil du bist manchmal sehr kompliziert und willst fünfmal über irgendwas sprechen. Also wirklich, eigentlich brauchst du immer eine Anleitung mir noch aufmalen.
Ja, wäre gut gewesen in dem Fall.
Wir gehen jetzt einen Kaffee trinken, pass auf. Und da gehen wir an die Ecke und
Na, so auch nicht, ja. Ich habe dir hier heute spontan mal eine heiße Schokolade. Aber gut, ich will ja nicht aufrechnen, nur in diesem Fall wäre eine klare Anleitung und ein echter Plan wahrscheinlich förderlicher gewesen.
Also, ich muss dazu sagen, ein gewisser Briar namens Gudde liegt zu meinen Füßen und nachdem du eben die Stimme in meine Richtung erhoben hast, hat er den Kopf gehoben und auf mein Knie gelegt, weil er merkte, dass ich unter Druck komme. Ja, das möchte ich an der Stelle nur dazu. Er ist sehr sensibel.
Und diesmal zu Recht.
Und er ist absolut auf meiner Seite. Also, was ich dazu sagen muss, erstmal, wir beide sind ja davon ausgegangen, dass das klappen könnte. A, weil Skudde mit Maine Coon Katzen viel Kontakt schon hat.
Haben wir ja gerade gehört von Christine, ne?
So. Genau. Und auf der anderen Seite, Francis hat eine Hundefreundin. So, aus der Nachbarschaft, unsere besten Freunde, die kommen ab und zu mit ihr, mit dem Hund, der läuft die Treppen wie wild hoch. Und Francis versteckt sich nicht, sondern guckt sich das in Ruhe an und lässt diesen Hund aus ihre Näpfen fressen.
Also beste Grundvoraussetzungen mit einem Plan.
Ja, nun hör doch mal auf mit
wäre diesem Quatsch. Wäre das alles mit dem Plan. Auch?
Ich stand bei uns auf dem Balkon im dritten Stock, hab dich gesehen, wie du mit Skudde bei uns die Auffahrt hochgelaufen bist. Skudde hat meine Stimme gehört, hat sich gefreut.
Er hat dich sogar oben im dritten Stock direkt identifiziert. Ja.
Und ist dann sehr hibbelig, davon haben wir auch ein Video, das stellst du bitte noch rein, die Treppen bei uns hochgejatzt.
Im Galopp.
Und ich habe dann tatsächlich einen Denkfehler gemacht, weil ich bin davon ausgegangen, also muss ich das bei uns so vorstellen, wir haben einen langen Flur, geht das eine Zimmer ab und die Küche. Und die Hundefreundin Lulu von Francis geht den Flur immer runter und als erstes in die Küche
ja
und macht,
Lobby,
sich,
ne?
macht sich über die Näpfe her.
Ja.
Und ich habe natürlich gedacht, dass Gudde die Näpfe auch riecht und sofort angezogen ist. Und er war auch schon auf dem Weg und bremste dann im Flur abrupt ab.
Und roch Francis.
Und ist nach rechts abgebogen,
ja.
anstatt nach links. Und rechts war im Arbeitszimmer meiner Frau Francis und hat in einem Korb gelegen, also eingeengt und konnte da nicht weg.
Mhm.
War also sozusagen an die Wand gestellt. Und ich weiß gar nicht, ob Skudde sie gesehen hat, aber er hat sich dreimal um sich selbst gedreht und plötzlich stand Francis mit gesträubtem Fell fauchend, wirklich wild fauchend vor ihm und hat aber nichts in seine Richtung gemacht, sondern ist dann abgehauen. Ist also aus dem Zimmer raus, den Flur runter gedonnert und ist dann bei uns unter das Dach geflüchtet, auch ganz flach. Sie war ganz flach, ne? Sie hat sich ganz flach gemacht, wollte nicht gesehen werden.
Weißt du was?
Völlig panisch.
Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in deiner Wohnung.
Ja, weil du die Treppe nicht hochgekommen bist, weil du so langsam warst. Du bist ja immer außer Atem, wenn du bei uns
hochkommst.
Ja, naja, das ist ja eine Altersfrage. So, und Francis ist dann verschwunden und wir haben sie dann gesucht.
Ja.
Und wir haben unterm Dach, also wirklich unterm Dach, auch nicht in Reichweite von uns, ein ganz kleines eingelassenes Fenster.
Wie so ein Bullauge im Schiff sah
ja,
es aus.
Ja, aber mit einem Absatz davor. Mhm. Und bis wir Francis da entdeckt haben, die ist also über auf den Schreibtisch gesprungen und dann mit einem Riesensatz unter das Dach. Und dort ist sie über 6 Stunden nicht mehr runtergekommen. Also sie war wirklich, die Augen, man hat's gesehen, sie war panisch. Der ging's nicht gut. Sie hat dich aber nicht angefaucht, als du hochgekommen bist zu ihr.
Nee, mich meinte sie nicht. Ich glaube ja nur, ja. Und hinterher ist man immer schlauer, aber mit ein bisschen Planung. Also all das, was du gerade beschreibst, wenn wir kurz vorher darüber gesprochen hätten, hätte ich dir gesagt, Skudde ist kein Labrador. Also Fressen ist zwar wichtig, aber es ist nicht Priorität 1.
Du guckst mich an, wenn das Wort Fressen
ist. Ja, Priorität 1 bei Skudde ist nämlich der Spaß. Mhm. Und Spaß bedeutet für ihn Sozialkontakte. Und wenn er Katze riecht, dann ist er nicht mehr er selbst. Ich weiß nicht warum, aber er liebt Katze. Und das Problem ist halt dieses Missverständnis, dass Katzen, nicht wie die Katzen, mit denen er aufgewachsen ist, sondern die normalen Katzen natürlich reagieren. Wenn da so ein riesiger Hund begeistert auf sie zustürmt, die interpretieren das zu Recht anders.
Ja, also wir halten mal fest, das hätte anders laufen sollen. Die Hauptschuld trifft mich. Aber der eine oder andere Hörer wird eben an der Stelle sicherlich einen kleinen Gedanken gehabt haben und sagen, warum klugscheißt Ina eigentlich hinterher? Warum hat sie das nicht vorher gesagt?
Weil du das vorher nicht hören wolltest.
Das stimmt
nicht. Du hast ihn gerufen, ja?
Ja, aber wir hätten ja vorher mal sprechen können. Wir haben wochenlang über die Zusammenführung gesprochen. Da hättest du ja bei irgendeiner Gelegenheit mal sagen können, ich habe einen Plan.
Und
aber du hast nur erst hinterher gesagt, ich habe einen Plan.
Darüber sprach ich gerade. Ich habe dir gesagt, würdest du nicht überfordert reagieren, wenn ich Pläne habe? Ja, ich meine, gerade vor 10 Minuten haben wir darüber geredet. Und du hast gesagt, nee, du planst immer alles detailliert, das stresst mich. Und deswegen
mich überhaupt nicht, hör nicht mehr hin.
War mein Plan, dass wir an der Haustür mit dem Hund an der Leine ganz in Ruhe besprechen, wie machen wir das denn jetzt?
Skudde war übrigens nicht an der Leine, aber egal.
Nee, natürlich nicht, weil du hast ihn ja gerufen im Garten. Und er ist die Treppe hochgeknallt und ich hatte eh keine Chance mehr, wenn du ihn rufst.
Ich habe nicht
du
die Tür aufgemacht, die hast du aufgemacht.
Schinkenstöckchen da.
Auch das stimmt. Ja. Ina, das entgleitet hier völlig. Also ich bekenne mich damit, dass hier keine Missverständnisse gibt. Und auch in Richtung meiner Frau, wenn Francis mich verstehen würde, würde ich habe sie auch mehrfach gesagt.
Und deine Frau sagt, du hast Schuld.
Ja, ja, klar sagt Sandra das, aber in welchen Fällen sagt sie das nicht? Also, ich habe insgesamt Schuld, weil ich ja für das Tier verantwortlich bin.
Ich hab dich trotzdem lieb.
Aber das...
Es ist stark, dass du das einsiehst.
Ina eine gewisse Hang zur Klugscheißerei hinterher hat, würde ich jetzt nicht abschreiten. Und Skudde nickt. Der nickt in diesem Moment. Also, das ist schiefgegangen. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal versuchen sollten. Ich glaube, meine Frau bringt mich um. Aber es ist wirklich, das tat mir denn tatsächlich auch leid, weil Skudde hat das ja gar nicht... Für den war das ja völlig egal, der war ja gut drauf an dem Tag, auch
klar.
Danach. Aber Francis war wirklich verzweifelt.
Es tat mir
also,
leid.
Die war wirklich verzweifelt und hing dort oben in diesem Fenster
auch
drin.
Auch dazu stellen wir ein Bild rein, wie dieses Fenster ausgesehen
und
hat.
Und ich bin dann, nachdem du und Skudde wieder abgerauscht seid, nach dem Frühstück bin ich auch nochmal los, war ein paar Stunden außer Haus und komme wieder und sie hängt da oben immer noch drin.
Mhm.
So. Und sie ist dann irgendwann runtergekommen Und ich fand nicht, dass sie nachtragend war. Also sie hat das nicht an uns jetzt in irgendeiner Form ausgelassen. Aber da hast du schon gemerkt, dass sie an dem Tag noch angeschlagen war. Also sie war verunsichert, sagen wir mal so. Und das tat mir natürlich leid. Und ich meine, wir machen hier einen Podcast. Das letzte Kind hat Fell und reden darüber Seelenverwandte und Familienmitglieder. Und dann passiert diese Katastrophe. Es ist wirklich schlecht gelaufen und natürlich, ne, Skudde? Du weißt es. Nicht bösartig, aber am Ende ja, ich bin schuld. Und damit können wir das Thema jetzt aber auch beerdigen.
Einverstanden.
Beerdigen, aber komm mir bitte nicht wieder mit Plänen.
Das war doch das Problem.
Darüber sollten wir auch noch mal eine Folge machen, über den Kontrollzwang von Ina.
Ja, immer, einer muss ja hier vorbereitet sein. Marzel, ich hab dich trotzdem lieb.
Oh. Ich muss ja an der Stelle was sagen.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn du wissen Folge möchtest, worüber wir reden, sage ich dir auch, nächstes Mal reden wir über das Thema tatsächlich. Ein Welp kommt ins Haus, ein Katzenbaby kommt ins Haus. Was brauche ich, an was muss ich denken?
Also kann man einen Plan machen vorher?
Absolut. Die Frage Tierheim oder Zucht haben wir jetzt ja schon geklärt.
Und nochmal der Hinweis, wir haben nicht die Katastrophe leider im Film, weil uns beiden die Handys aus der Hand gefallen sind. Aber wir haben zumindest Teile gefilmt und fotografiert. Ja, weil du so langsam, weil du drei Treppen nicht so schnell schaffst. Wir haben aber Teile davon, die wir bei Instagram reinstellen. Wie heißt unser Kanal?
Skudde und Francis heißt der Kanal.
Guck da mal rein, weil es ist der Abgesang auf Marcel Becker.
Ein Träumchen. Ja.
Das letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von
Das Futterhaus.
Die mit dem gelben Hund.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.